Schön, dass ihr wieder dabei seid bei den 20 Märchenminuten. Es ist Sonntagmittag. Ich bin gespannt, wie es weitergeht bei der kleinen Meerjungfrau. Wenn ihr euch richtig erinnert, ist es so, es gab eine große Feier auf dem Schiff. Sie hat zugeguckt, sie hat so ein bisschen Crush auf den Prinzen mit seinen schwarzen Haaren und den dunklen Augen. Und dann gibt es ein Unwetter und der Prinz fällt ins Wasser und sie rettet ihn. Und da machen wir jetzt mal weiter. In der Morgenfrühe war das böse Wetter vorbei. Von dem Schiff war kein Span mehr zu sehen. Die Sonne stieg so rot und leuchtend aus dem Wasser auf. Es war, als ob des Prinzen Wangen dadurch Leben erhielten. Aber seine Augen blieben geschlossen. Die Meerjungfrau küsste seine hohe, schöne Stirn und strich sein nasses Haar zurück. Sie fand, er gleiche der Marmorstatue unten in ihrem kleinen Garten. Sie küsste ihn wieder und wünschte, dass er noch leben möge. Jetzt sah sie vor sich das feste Land, hohe, blaue Berge, auf deren Gipfeln der weiße Schnee glänzte, als wären es Schwäne, die dort lägen. Unten an der Küste waren schöne grüne Wälder und davor stand eine Kirche oder ein Kloster. Das wusste sie nicht recht. Aber ein Gebäude war es. Zitronen- und Orangenhaine wuchsen dort im Garten und vor dem Tor standen hohe Palmen. Die See bildete hier eine kleine Bucht. Es war windstill, aber sehr tief, bis an die Klippe heran, wo der feine weiße Sand angespült war. Hierher schwamm sie mit dem schönen Prinzen, legte ihn in den Sand, sorgte aber besonders dafür, dass der Kopf hoch im warmen Sonnenschein lag. Jetzt läuteten in dem großen weißen Gebäude die Glocken und es kamen viele junge Mädchen durch den Garten. Da schwamm die kleine Meerjungfrau weiter hinaus, hinter einige hohe Steine, die aus dem Wasser aufragten, legte Meeresschaum auf ihr Haar und ihre Brust, sodass niemand ihr kleines Gesicht sehen konnte. Und da passte sie auf, wer zu dem armen Prinzen käme. Es dauerte nicht lange, da kam ein junges Mädchen dorthin. Sie schien sehr zu erschrecken, aber nur einen Augenblick. Dann holte sie andere herbei und die Meerjungfrau sah, dass der Prinz zum Leben erwachte und ihnen allen ringsumher zulächelte. Aber zu ihr hinaus lächelte er nicht. Er wusste ja auch nicht, dass sie ihn gerettet hatte. Sie fühlte sich sehr betrübt und als er in das große Gebäude hineingeführt wurde, tauchte sie sorgenvoll in das Wasser hinab und kehrte heim in ihres Vaters Schloss. Schon immer war sie still und nachdenklich gewesen, aber nun wurde sie es noch viel mehr. Die Schwestern fragten sie, was sie das erste Mal dort oben gesehen habe, aber sie erzählte nichts. An manchem Abend oder Morgen stieg sie dort empor, wo sie den Prinzen verlassen hatte. Sie sah, wie die Früchte des Gartens reiften und abgepflückt wurden. Sie sah, wie der Schnee auf den hohen Bergen schmolz. Doch den Prinzen sah sie nicht. Und deshalb kehrte sie immer noch trauriger heim. Hier war es ihr einziger Trost, in dem kleinen Garten zu sitzen und ihre Arme um die schöne Marmorstatue zu schlingen, die dem Prinzen glich. Aber ihre Blumen pflegte sie nicht. Die wuchsen wie in einer Wildnis über die Wege hinaus und flochten ihre langen Stängel und Blätter in die Zweige der Bäume hinein, sodass es ganz dunkel war. Zuletzt konnte sie es nicht länger aushalten. Sie erzählte es einer ihrer Schwestern. Und so erfuhren es gleich all die anderen auch. Aber wirklich niemand weiter als die. und ein paar andere Meerjungfrauen, die es aber nicht weitersagten, außer ihren nächsten Freundinnen. Eine von diesen wusste, wer der Prinz war. Sie hatte die Pracht auf dem Schiff ebenfalls gesehen, wusste, woher er stammte und wo sein Königreich lag. »Komm, kleine Schwester«, sagten die anderen Prinzessinnen, und sie legten einander die Arme um die Schultern und stiegen in einer langen Reihe eben dort aus dem Meer empor, wo sie wussten, dass des Prinzen Schloss lag. Dieses war aus einem hellgelben, glänzenden Material aufgeführt, mit großen Marmortreppen, von denen eine bis ans Meer hinunterführte. Prächtig vergoldete Kuppeln erhoben sich über dem Dach, und zwischen den Säulen, die rings um das ganze Gebäude liefen, standen Marmorbilder, die aussahen, als lebten sie. Durch das klare Glas in den hohen Fenstern sah man in die prächtigsten Säle hinein, wo köstliche Seidengardinen und Teppiche aufgehängt und alle Wände mit großen Gemälden geschmückt waren, die anzuschauen ein wahres Vergnügen war. Mitten in dem größten Saal plätscherte ein großer Springbrunnen. Die Strahlen stiegen bis an die Glaskuppel in der Decke empor, durch die die Sonne auf das Wasser schien und auf die schönen Pflanzen, die in dem großen Bassin wuchsen. Nun wusste sie, wo er wohnte, und dorthin kam sie manchen Abend und manche Nacht auf dem Wasser. Sie schwamm viel näher an das Land heran, als irgendeine von den anderen es gewagt hatte. Ja, sie ging ganz hinauf in den schmalen Kanal bis unter den prächtigen Marmorbalkon, der einen langen Schatten über das Wasser hinwarf. Hier saß sie und sah den jungen Prinzen an, der glaubte, er sei ganz allein in dem klaren Mondschein. Sie sah ihn manchen Abend mit Musik in seinem prächtigen Boot segeln, an dem die Flaggen wehten. Sie guckte zwischen dem grünen Schilf hervor, und wenn der Wind in ihren langen, silberweißen Schleier griff und jemand es sah, dachte er, es sei ein Schwan, der die Flügel hebe. Sie hörte in mancher Nacht, wenn die Fischer mit Lichtern auf der See lagen, dass sie so viel Gutes von dem jungen Prinzen erzählten, und es freute sie, dass sie sein Leben gerettet hatte, als er halbtot auf den Wellen umhertrieb. Und sie dachte daran, wie fest sein Kopf an ihrer Brust geruht hatte und wie innig sie ihn da geküsst hatte. Er wusste gar nichts davon, konnte nicht einmal von ihr träumen. Mehr und mehr kam sie dazu, die Menschen zu lieben. Mehr und mehr wünschte sie, zu ihnen hinaufsteigen zu können. Deren Welt schien ihr, sei viel größer als die ihre. Sie konnten ja auf Schiffen über das Meer hinfliegen, auf die hohen Berge hoch hinaus über die Wolken steigen, und die Länder, die sie besaßen, erstreckten sich mit Wäldern und Feldern weiter, als die Blicke der Meerjungfrau reichten. Es gab so vieles, was sie wissen wollte, aber die Schwestern wussten nicht, auf alles eine Antwort zu geben. Deshalb fragte sie die alte Großmutter. Und die kannte die höheren Welten gut, die sie sehr richtig die Länder über dem Meer nannte. Wenn die Menschen nicht ertrinken, können sie dann immer leben? Sterben sie nicht, wie wir hier unten im Meer? Fragte die kleine Meerjungfrau.
Doch, sagte ihre Großmutter. Sie müssen auch sterben, und ihre Lebenszeit ist sogar noch kürzer als die unsere. Wir können 300 Jahre alt werden, aber wenn wir dann aufhören, hier zu sein, werden wir nur zu Schaum auf dem Wasser, haben nicht einmal ein Grab hier unten unter unseren Lieben. Wir haben keine unsterbliche Seele. Wir erhalten nie wieder Leben. Wir sind wie das grüne Schilf, Ist es einmal abgeschnitten, kann es nicht wieder grünen. Die Menschen hingegen haben eine Seele, die immer lebt. Lebt, nachdem der Körper zur Erde geworden ist. Sie steigt hinauf durch die klare Luft, hinauf zu all den schimmernden Sternen. Und so wie wir aus dem Meer auftauchen und die Länder der Menschen sehen, so tauchen sie zu unbekannten, schönen Orten auf, die wir nie zu sehen bekommen.
Warum haben wir keine unsterbliche Seele? Fragte die kleine Meerjungfrau betrübt. Ich würde all meine hunderte von Jahren, die ich zu leben habe, dafür geben, um einen Tag Mensch zu sein und später teilzuhaben an der himmlischen Welt.
Daran darfst du nicht denken, sagte die Alte. Wir sind viel glücklicher und haben es besser als die Menschen dort oben.
Ich soll also sterben und als Schaum auf der See treiben? Soll nicht die Musik der Wellen hören, die schönen Blumen und die rote Sonne nicht sehen? Kann ich denn gar nichts tun, um eine ewige Seele zu gewinnen?
Nein, nur wenn ein Mensch dich so lieb bekäme, dass du ihm mehr wärest als Vater und Mutter, wenn er mit all seinem Denken und Lieben an dir hinge und seine rechte Hand vom Priester in die deine legen ließe, mit dem Gelöbnis der Treue hier und in alle Ewigkeit. Dann flösse seine Seele in deinen Körper über und du erhieltest auch Anteil am Glück der Menschen. Er gäbe dir seine Seele und behielte doch seine eigene. Aber das kann nie geschehen. Was gerade hier im Meer schön ist, dein Fischschwanz, das finden sie dort oben auf der Erde hässlich. Sie wissen es eben nicht besser. Dort muss man zwei plumpe Stützen haben, die sie Beine nennen, um schön zu sein.
Da seufzte die kleine Meerjungfrau und sah betrübt auf ihren Fischschwanz.
Lass uns vergnügt sein. Hüpfen und springen wollen wir die 300 Jahre, die wir zu leben haben. Das ist wahrlich ein gutes Stück Zeit. Und danach kann man sich umso vergnügter in seinem Grabe ausruhen. Heute Abend werden wir Hofball haben.
Es war wirklich eine Pracht, wie man sie nie auf Erden sieht. Wände und Decke in dem großen Tanzsaal waren aus dickem, aber klarem Glas. Mehrere hundert riesige Muschelschalen, rosenrote und grasgrüne, standen in Reihen auf jeder Seite in einem blau brennenden Feuer, das den ganzen Saal erhellte und durch die Wände hinausschien, so dass die See da draußen weithin erhellt war. Man konnte all die unzähligen Fische sehen, große und kleine, die gegen die Glasmauer hinschwammen. An einigen schimmerten die Schuppen purpurrot, an anderen schienen sie wie Gold und Silber. Mitten durch den Saal floss ein breiter, rinnender Strom, und auf ihm tanzten mehr Männer und mehr Frauen zu ihrem eigenen schönen Gesang. So schöne Stimmen haben die Menschen auf der Erde nicht. Die kleine Meerjungfrau sang am schönsten von allen, und sie klatschten ihr mit den Händen zu, und einen Augenblick lang fühlte sie Freude in ihrem Herzen, denn sie wusste, dass sie die herrlichste Stimme von allen auf der Erde und im Meer hatte. Aber bald musste sie doch wieder an die Welt da oben über sich denken. Sie konnte den schönen Prinzen und ihre Trauer darüber, keine unsterbliche Seele zu besitzen wie er, nicht vergessen. Deshalb schlich sie sich aus ihres Vaters Schloss und während drinnen alles Gesang und Lustigkeit war, saß sie betrübt in ihrem kleinen Garten. Da hörte sie Waldhörner durch das Wasser herabklingen und dachte, jetzt segelt er wohl dort oben, er, den ich mehr liebe als Vater und Mutter. Ja, an dem mein Sinnen hängt und in dessen Hand ich meines Lebens Glück legen möchte. Alles will ich wagen, um ihn und eine unsterbliche Seele zu gewinnen. Während meine Schwestern dort drinnen in meines Vaters Schloss tanzen, will ich zur Meerhexe gehen, vor der ich immer solche Angst gehabt habe. Aber sie kann mir vielleicht raten und helfen. Nun schwamm die kleine Meerjungfrau aus ihrem Garten hinaus, hin zu den brausenden Strudeln, hinter denen die Hexe wohnte. Diesen Weg war sie noch nie gegangen. Hier wuchsen keine Blumen, kein Seegras, nur der nackte, graue Sandboden erstreckte sich bis an die Strudel, die wie brausende Mühlräder herumwirbelten und alles, was sie erfassten, mit sich in die Tiefe rissen. Mitten zwischen diesen zermalmenden Wirbeln musste sie hindurchschwimmen, um in das Gebiet der Meerhexe zu kommen. Und hier war eine lange Strecke kein anderer Weg als über warm brodelndem Schlamm. Das nannte die Hexe ihr Torfmoor. Dahinter lag ihr Haus, mitten in einem seltsamen Wald. Alle Bäume und Büsche waren Polypen, halb Tier und halb Pflanze. Sie sahen aus wie hundertköpfige Schlangen, die aus der Erde hinauswuchsen. Alle Zweige waren lange, schleimige Arme mit Fingern wie geschmeidige Würmer. Und sie bewegten sich Glied für Glied von der Wurzel bis zur äußersten Spitze. Alles, was sie im Meer erfassen konnten, umschlangen sie fest und ließen es nie wieder los. Die kleine Meerjungfrau blieb ganz erschrocken da draußen stehen. Ihr Herz klopfte vor Angst, fast wäre sie umgekehrt. Aber dann dachte sie an den Prinzen und an des Menschen Seele, und da bekam sie Mut. Ihr langes, flatterndes Haar band sie sich fest um den Kopf, damit die Polypen sie nicht daran ergreifen sollten. Die Hände legte sie über ihrer Brust zusammen und flog dann dahin, wie der Fisch über das Wasser fliegen kann. Hinein, zwischen die hässlichen Polypen, die ihre geschmeidigen Arme und Finger nach ihr ausstreckten. Sie sah, wie jeder von ihnen etwas gepackt hielt. Hunderte von kleinen Armen umklammerten es wie starke Eisenbande. Menschen, die auf der See umgekommen und in die Tiefe gesunken waren, hingen als weiße Gerippe an den Armen der Polypen. Schiffsruder und Kisten hielten sie fest. Skelette von Landtieren und eine kleine Meerjungfrau, die sie gefangen und erwürgt hatten, das war ihr fast das Schrecklichste. Jetzt kam sie an einen großen, schleimigen Platz im Wald, wo große, fette Wasserschlangen sich wälzten und ihren abscheulichen, weiß-gelben Bauch zeigten. Mitten auf dem Platz war ein Haus aus den Knochen gestrandeter Menschen errichtet. Da saß die Meerhexe und ließ eine Kröte aus ihrem Munde fressen, so wie die Menschen einem kleinen Kanarienvogel Zucker zu essen geben. Die hässlichen, fetten Wasserschlangen nannte sie ihre kleinen Küken und ließ sie sich auf ihrer großen, schwammigen Brust wälzen.
»Ich weiß wohl, was du willst«, sagte die Meerhexe. »Es ist dumm von dir. Gleichwohl sollst du deinen Willen haben. Denn er wird dich ins Unglück bringen, meine schöne Prinzessin. Du willst gern deinen Fischschwanz los sein und stattdessen zwei Stummel haben, um auf ihn zu gehen wie die Menschen, damit der junge Prinz sich in dich verliebt und damit du ihn und eine unsterbliche Seele bekommen kannst.«
Die Hexe lachte so laut und widerlich, dass die Kröte und die Schlangen auf die Erde fielen und sich dort wälzten.
»Du kommst gerade zur rechten Zeit«, sagte die Hexe. »Morgen, wenn die Sonne aufgeht, könnte ich dir nicht helfen, bevor wieder ein Jahr vergangen wäre. Ich werde dir einen Trank bereiten. Mit dem musst du, ehe die Sonne aufgeht, an Land schwimmen, dich dort an das Ufer setzen und ihn trinken. Dann spaltet sich dein Schwanz und schrumpft ein zu dem, was die Menschen reizende Beine nennen. Aber es tut weh. Es ist, als ob ein scharfes Schwert dich durchdränge. Alle, die dich sehen werden, sagen, du seist das schönste Menschenkind, das sie je gesehen hätten. Du behältst deinen schwebenden Gang. Keine Tänzerin kann schweben wie du, aber jeder Schritt, den du tust, wird sein, als ob du auf ein scharfes Messer trätest, sodass dein Blut fließen müsste. Willst du all das erleiden? Dann werde ich dir helfen.
Ja, sagte die kleine Meerjungfrau mit bebender Stimme und dachte an den Prinzen und daran, eine unsterbliche Seele zu gewinnen.
Bedenke aber, sagte die Hexe, wenn du erst einmal eine menschliche Gestalt angenommen hast, dann kannst du nie wieder eine Meerjungfrau werden. Du kannst nie wieder durch das Wasser hinabsteigen zu deinen Schwestern und zu deines Vaters Schloss. Und gewinnst du des Prinzen Liebe nicht, sodass er um deinetwillen Vater und Mutter vergisst, mit seinem ganzen Denken an dir hängt und dem Priester eure Hände ineinander legen lässt, sodass ihr Mann und Frau werdet, dann bekommst du keine unsterbliche Seele. Am ersten Morgen, nachdem er eine andere geheiratet hat, da muss dein Herz brechen und du wirst Schaum auf dem Wasser.
Ich will es, sagte die kleine Meerjungfrau und wurde blass wie eine Tote.
Aber mich musst du auch bezahlen, sagte die Hexe. Und es ist nicht wenig, was ich verlange. Du hast die herrlichste Stimme von allen hier unten auf dem Meeresgrund. Mit der glaubst du ihn wohl bezaubern zu können. Aber diese Stimme musst du mir geben. Das Beste, was du besitzest, will ich für meinen köstlichen Trank haben. Mein eigenes Blut muss ich ja dir darin geben, damit der Trank scharf werde wie ein zweischneidiges Schwert.
Aber wenn ich dir meine Stimme gebe, was bleibt mir dann noch?
Deine schöne Gestalt, sagte die Hexe. Dein schwebender Gang und deine sprechenden Augen. Damit kannst du wohl ein Menschenherz betören. Na, hast du den Mut verloren? Streck deine kleine Zunge heraus, dann schneide ich sie dir als Bezahlung ab. Und du sollst dafür den kräftigen Trank erhalten.
Es sei, sagte die kleine Meerjungfrau. Und die Hexe setzte ihren Kessel auf, um den Zaubertrank zu kochen.
Reinlichkeit ist eine gute Sache, sagte sie
und scheuerte den Kessel mit den Schlangen, die sie zu einem Knoten band. Dann ritzte sie sich selbst in die Brust und ließ ihr schwarzes Blut hineintropfen. Der Dampf bildete die sonderbarsten Gestalten, so dass einem Angst und Bange werden musste. Jeden Augenblick tat die Hexe neue Dinge in den Kessel, und als es recht kochte, klang es, wie wenn ein Krokodil weinte. Schließlich war der Trank fertig. Er sah aus wie das klarste Wasser.
Da hast du ihn, sagte die Hexe
und schnitt der kleinen Meerjungfrau die Zunge ab. Nun war sie stumm, konnte weder singen noch sprechen. Und an dieser Stelle machen wir für heute die zweite Pause. Ich glaube, ihr haltet es auch sonst nicht länger aus. Es ist wirklich, glaube ich, ein bisschen zu spannend. Nächste Woche machen wir weiter. Danke fürs Zuhören.